Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, ob wir aufgemerkt haben beim Beginn der Lesung von Psalm 85. Da hieß es, ich sehe jetzt nur den Luthertext vor mir, ein Lied vorzusingen von den Söhnen Korachs. Wie gut, dass wir für dieses Lied nicht erst Hebräisch lernen mussten, um den Text des Liedes zu verstehen, wie ganz anders eben bei den Schlagern unserer Jugendzeit und heute erst recht, die ja den Zuhörern immer in anderer Sprache zugemutet und grundsätzlich nicht übersetzt werden. Das ging mir durch den Kopf, als wir uns vor einiger Zeit im Fernsehen die 30 Top-Hits der 70er Jahre anschauten, und plötzlich die bunte Truppe von Bonnie M. über den Bildschirm flimmerte mit ihrem Song von 1978. By the rivers of Babylon, where we sat down, yea, we wept when we remembered Zion. Wir erinnern uns. Und da kam Freude auf, weil wir wussten, was die da singen. Das ist doch originaler Bibeltext, wenn auch in Englisch. Das Lied der verschleppten Israels, genau wie in unserem Psalm 85 heute, bei den Wassern von Babylon, da saßen wir so tief entsetzt in Gedanken an Zion. So in etwa der Anfangstext auf Deutsch. Dennoch seltsam, das Lied des verschleppten Gottesvolkes in der Hitparade. Das Lied der Krise, des Scheiterns. So als ob nichts dabei wäre, als ob all diese schrecklichen Dinge zu unserem Leben locker dazugehörten. Ja, und ist es nicht so? Mitten im schönsten Leben kann alles vorbei sein, wie wir immer wieder erschrocken feststellen müssen. Ein Long-Covid-Erkrankter schreibt, neben anderen Schwierigkeiten ist mir vor allem diese eine Erinnerung geblieben, das Pochen an die Tür meines Lebens. So ganz neu war dieses Gefühl nicht. Es regte sich schon früher mal beim Tod meiner Eltern bei einer wichtigen Lebensentscheidung. Doch diesmal, bei meiner Corona-Erkrankung, war es viel intensiver. Als ob der Boden unter meinen Füßen wackelt und zittert. Es ging um Leben und Tod, um Sein oder Nichtsein. Was Menschen da erfahren, ist, wie die Fachleute sagen, das sogenannte Kreaturgefühl. Man fühlt plötzlich, dass man Kreatur ist, Geschöpf, nackt und bloß vor einer Macht stehend, die unendlich größer ist. Ein Gefühl, von dem auch die Bibel immer mal wieder erzählt, als der Prophet Jesaja Gott begegnet, erschrickt er. Es schaudert ihn. Weh mir, ich vergehe, ruft er und fühlt seine Ohnmacht vor dem Ewigen. Ähnlich wie in unserem 85. Psalm, dem Lied der verschleppten Israels by the rivers of Babylon. Und würden wir einander unsere Krisen erzählen, dann würden wir auch staunen, wie knapp es manchmal schon war und wie vielleicht auch wir gedacht haben, weh mir, ich vergehe. Krisen machen sich zumeist langsam und leise breit. Man bemerkt die Veränderung oft gar nicht oder verdrängt sie. Auf einmal sind sie da. Burnout, Midlife-Crisis, Wechseljahre, Sinnkrise oder auch Depression, schlimme Krankheiten. Das Leben verändert sich. In unserem öffentlichen Leben ist das Reden von Krise ja schon krisenhaft. Ein Dauerbrenner. Corona-Krise, Energiekrise, Euro-Krise, Klimakrise, Flüchtlingskrise, Ukraine-Krise, ich krieg die Krise. Dabei war Corona für uns eine neue Art von Krisenerfahrung. sie betraf ja nicht nur einzelne Menschen, einzelne Regionen, nein, das ganze Land, die ganze Welt war nahezu gleichzeitig in ein und derselben Krise. Und fast jeder hat eine persönliche Geschichte damit. In der Zeitung war zu lesen, Corona sei eine kollektive Krise. Alles Krise oder was? Krisenforscher sagen, die meisten Krisen und Lebensveränderungen folgen immer denselben drei Phasen, die die betroffenen Menschen durchmachen. Phase 1, sich losreißen, trennen müssen vom Alten. Phase 3, sich hineinfinden in etwas Neues. Und dazwischen ist die Phase 2 so ein Schwebezustand. Ein nicht mehr und noch nicht. Ein früher und ein bald. Eben ein dazwischen. Im Dazwischen ist nichts mehr so, wie es einmal war in meinem Leben. Und noch ist völlig offen, wie alles werden wird. Aber letztlich, liebe Gemeinde, wie auch die Krise, die Phase, der Lebensübergang heißt, gehen sie uns allemal mächtig an die Nieren. Das heißt, sie betreffen immer auch unsere innere Gedankenwelt, unsere Spiritualität auch. Sie tangieren den Glauben und fordern ihn heraus. Wie kann ich leben, wenn alles in meinem Leben sich gerade ändert? Welches Bild vom Leben, von Gott, von Jesus hatte ich bisher und hilft es jetzt und in der Zukunft noch? Hadere ich mit Gott oder ist mir alles egal? Der Psalm 85 ist so etwas wie eine Krisenliturgie. Die Nachfahren von Mose, Abraham und Jakob sind gerade in Phase 1 ihrer Krise. Losreisen, zurückblicken auf das bisherige. Herr, der du vormals gnädig gewesen bist deinem Land und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünde bedeckt hast. Und es geht noch weiter, der du vormals all deinen Zorn hast fahren lassen und dich abgewendet von der Glut deines Zorns, hab Erbarmen. Liebe Schwestern und Brüder, sind uns eigentlich solche Worte schon mal in der Bibel aufgefallen? Gott war mal zornig und er ist es jetzt wieder. Er war tatsächlich ein Gott, der glühte und schnaubte vor Zorn. Denn im Hebräischen steht dort Av, das ist Nase. Oder eben Wutschnauben Gottes, denn bei großer Wut können die Nasenflügel beben, das ist damit gemeint. Gott schnaubt vor Zorn. Gilt das noch? Ehrlich? Oder gehört das nicht längst in die Mottenkiste des Glaubens in Israel und auch unseres christlichen Glaubens? Aber wer könnte das entscheiden? Wer könnte da Abstriche machen und uns einen Nachlass gewähren? Alles halb so schlimm. Wenn da aber niemand ist, kein Bischof, kein Papst, kein Konzilsbeschluss, keine Generalkonferenz, müssen wir uns dann nicht dieser Vorstellung vom zornigen Gott annähern, beziehungsweise uns ihr stellen, so fremd sie uns auch ist? Ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen. Ich sage ja und ich sage nein. Wenn aber ja, dann möchte ich mich dem Gedanken annähern, mit der Erinnerung an den Ausbruch des Vulkans auf der Insel La Palma vor 2 Jahren, am 19. September 1921. Mir ist nicht bekannt, ob eine ständige Rauchfahne wie beim Stromboli nahe Sizilien auf die Aktivität des Vulkans aufmerksam gemacht hätte. Aber am 19. September, morgens, gab es plötzlich eindeutige Signale. Erst einige Erdstöße und am Nachmittag schon schoss die glühende Lava explosionsartig heraus, ergoss sich ins Tal über Felder, Wiesen, Häuser, Straßen bis ins Meer hinein. Und erst am 13. Dezember beruhigte er sich wieder. Obwohl Vulkanausbrüche, wie ich gelesen habe, auf La Palma sehr selten sind, im Schnitt alle 27 Jahre, wissen doch die Bewohner um die Möglichkeit eines Ausbruchs. Und der muss nicht jedes Mal so glimpflich ausgehen. Die Menschen hier leben mit der buchstäblichen Gänsehaut, dem Schauer, dass da eine Kraft auf der Insel ist, die von jetzt auf gleich Leben gefährden oder sogar auslöschen kann. Ja, liebe Gemeinde, vielleicht ist es fahrlässig, diesen Vergleich anzustellen, aber so in etwa verstehe ich auch die Rede von Gott in Psalm 85, wie im Alten Testament an etlichen anderen Stellen auch. Gott wie ein aktiver Vulkan, der spuckt und speit wie eine gefährliche Kraft, die das eigene Leben ernsthaft bedrohen kann. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn auf Dauer Wut schnauben über uns und deinen Zorn freien Lauf lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass sich dein Volk an dir freue? So klagen die Beter des 85. Psalms, wie auch diejenigen, die ihn heute in ihrer Bibel aufsuchen und mitklagen möchten. Gott, es ist, als ob der Boden unter meinem Leben wackelt und bebt. Wir sind in einer tiefen Krise. Woher kommt das? Was bedeutet das? So wie ich den Psalm verstehe, deutet er das Beben nicht als unausweichliche autoritäre Reaktion Gottes nach dem Motto Aktion, Reaktion. Auf Vergehen an meiner Heiligkeit folgt Strafe. Sondern ich verstehe dieses Beben mehr als eine Resonanz, ein Echo auf etwas. Ist vielleicht so etwas Ähnliches wie die Rückseite einer Medaille. Ist eine Erscheinungsweise von Gottes Gerechtigkeit und Liebe. Und ja, dieses Etwas kann sich wie ein spuckender Vulkan anfühlen, wie wutschnaubender Zorn. Wir können ja nur so menschlich und so emotional von Gott reden. Und Lebenskrisen können nun mal unsere Gefühle sehr in Wallung bringen, können Zorn und Wut aufflammen lassen und uns dünnhäutig machen. Wir sind dann total enttäuscht von anderen, von uns, vom Schicksal. Wir sind am Ende. Gott, wie soll es nur weitergehen? Kann es überhaupt weitergehen? Mag sich auch Gott fragen im Blick auf uns Menschen. Kann mit denen überhaupt etwas weitergehen? Bei dieser Frage fällt mir auf, wenn ich beginne, meine derzeitige Lebenskrise nicht als Ausdruck eines rabiaten, zornigen Wesens Gottes zu verstehen, wie man das den Göttern der antiken Welt zugeschrieben hat, sondern als Wirkung, als Echo von Gottes Gerechtigkeit und Liebe, dann hilft mir das, auf alle Fälle nach vorn zu denken und meinerseits eine Veränderung zu einer Veränderung zu kommen. Dann ist es leichter, zukünftig auf die eigenen Fehler zu schauen und es besser zu machen. Also besser vorzusorgen, gesünder zu leben, meine alltäglichen Dinge besser zu ordnen, mein Gewissen zu entlasten. Dann bin ich in meiner Krise schon beim Schritt 3, sich hineinfinden in etwas Neues. Wie es in Psalm 31 heißt, Herr, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Aber zunächst sind wir ja noch in Phase 2, im Dazwischen. Und eben da scheuen sich die Menschen der Bibel nicht, Gott mit ihrem ganzen Gefühlschaos in Verbindung zu bringen. So sehr, dass ihnen Gott selbst als zorniger, wutschnaubender Gott vorkommt. Liebe Geschwister, das ist eine Deutung von anderen. Israel verarbeitet auf diese Weise seine schlimme Krise by the rivers of Babylon und damit das Ende seines kleinen Wirtschaftswunders, seiner eigenen Staatlichkeit, denn so wie früher wird es nie wieder. Dabei soll Gott keineswegs als strenger Lehrer oder als strafende Mutter charakterisiert werden, sondern das soll ihnen helfen, erlebtes Unheil zu klären, zu erklären, um auch jetzt noch im Glauben an Jahwe festhalten und nach vorn schauen zu können. Denn es besteht ja immerhin die Möglichkeit, dass derselbe Gott von seinem Zorn absieht und neues Heil entstehen lässt. Ich finde solchen Glauben mehr als beeindruckend und stark, aber ich reibe mich auch daran, weil dieser zornige Gott nicht so recht zu meinem Bild von Gott passt, so wie es mir Jesus zeigt. Gott als liebevoller Freund, als Hirte, als Vater und Mutter, als starke, gute Macht, der ich vertrauen kann. Plötzlich in der Krise ist Gott nicht mehr der liebe Gott, der immer so schön auf mein Leben aufpasst. Der liebe Gott in der Krise fühlt sich eher wie ein aktiver Vulkan an. Ich spüre den Boden unter den Füßen wackeln. Das Haus meines Lebens ist in Gefahr und geht möglicherweise sogar kaputt. Weh mir, Gott, ich vergehe in meiner Krise. Wo bist du, Gott? Warum kommst du nicht? Oder bist du doch da, zornig, ob meiner und unserer Fehler? Ja, liebe Schwestern und Brüder, kann denn Gott wirklich zornig sein? Was für eine schwierige Frage für den Sonntagmorgen. Ich sagte schon, Zorn ist ein menschliches Gefühl und Gott ist kein Mensch. Aber letztlich können wir nur so menschlich und emotional von Gott reden oder es eben weglassen. Friedrich Schleiermacher, ein Theologe im 19. Jahrhundert, gestorben 1834, erklärte: Wir haben nichts vom Zorn Gottes zu lehren. Im Christentum war und ist viel zu viel vom Zorn Gottes die Rede. Das passt einfach nicht zu Gnade und Liebe, wie sie Jesus, Paulus und Martin Luther predigt. Ein anderer namhafter Theologe, Rudolf Otto, 100 Jahre später, gestorben 1937, sieht das anders und schreibt davon in dem vielleicht erfolgreichsten theologischen Buch des 20. Jahrhunderts mit dem Titel Das Heilige, 1917 erschienen. Das Heilige. Was wir normalerweise Gott nennen, heißt bei Rudolf Otto das Heilige. Und das Heilige ist beides zugleich, sagt er. Geheimnis, das mich fasziniert und anzieht, und Geheimnis, das mich erzittern und erschrecken lässt. Und Rudolf Otto sagt, es ist ganz zweifellos, dass auch das Christentum vom Zorn Gottes zu lehren hat. Ja, da hört doch alles auf. Hm? Gibt's denn sowas? Zwei evangelische Christen und Theologen und zwei so gegensätzliche Auffassungen? Das mag freilich auch an ihren unterschiedlichen Biografien liegen. Friedrich Schleiermacher lebte im frühen 19. Jahrhundert als aufgeklärter Theologe ein gepflegtes, gutbürgerliches Leben in den Salons von Berlin. Er spürte nichts vom Zorn Gottes. Rudolf Otto dagegen denkt über den Zorn Gottes nach im Jahr 1917. In der größten Krise der Menschheit. Ganze Jahrgänge werden vom Krieg ausgelöscht. 17 Millionen Tote weltweit im Ersten Weltkrieg. Da ist doch der Zorn Gottes mit Händen zu greifen, oder? Wohlgemerkt, der Zorn Gottes nicht, weil das sein Wesen wäre, sondern als Echo auf menschliches Unrecht und Unvernunft und Versagen. Wer von beiden Theologen ist bei uns die Nummer eins? Sagt uns mehr zu? Wahrscheinlich die Sicht Rudolf Ottos, der es nun offen ausspricht, dass wir auch vom Zorn Gottes zu reden haben, weil das Leben oft ganz abscheulich ist und nicht bürgerlich gepflegt in ruhigen Bahnen dahinläuft. Ja, das Heilige, Gott, ist auch Geheimnis, das mich schockt und erzittern lässt, das mich irritiert, verwundert, verstört, das in Krisen und Katastrophen ein tiefes Beben in mir zurücklassen kann. Ich hoffe natürlich nun, liebe Geschwister, dass nicht meinerseits ein großes Beben in uns zurückbleibt, wenn ich heute Morgen solche Sätze sage. Im Grunde genommen wiederhole ich ja nur, was schon die Beter im Psalm 85 empfunden haben. Willst du denn auf Dauer Wutschnauben über uns und deinem zornfreien Lauf lassen, für und für? Sicher verstehen wir, das sind Wortbilder. Sie versuchen das Unverständliche, den Zweifel, das Irrationale an Gott, auch das Pochen und Beben, das Gefühl, ausgeliefert zu sein, in Worte zu fassen. Wir sollen ja nicht denken, wir könnten Gott mit unserem rationalen Denken vollständig begreifen. Das Heilige ist unendlich größer als unser Denken und Verstehen, wie es schon bei Jesaja Kapitel 55 heißt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege und Gedanken höher als eure, spricht der Herr. Ja, die Rede vom Zorn Gottes verstört und beunruhigt. Aber ich glaube, das soll und darf auch so sein. Wir müssen nicht immer gleich mit der Feuerwehr kommen und so schnell wie möglich die Brandschutzdecke aus Liebe und Gnade über unser Leid werfen, so schwer es auch ist und so leicht sich sowas dahersagen lässt. Religion als Ehrfurcht vor dem Heiligen hat Menschen schon immer zutiefst beunruhigt. Nicht in dem Sinn, dass im Namen der Religion Gewalt geschehen oder Menschen missbraucht werden könnten. Das sind Verbrechen und haben mit Religion nichts zu tun. Nein, Religion beunruhigt gewaltlos mit ihren Frage- und Klopfzeichen an unseren Türen des Nachdenkens, den Türen des Lebens. Denn viel zu lange schon haben wir ein wahrscheinlich zu harmloses Bild von Gott oder von Jesus gepredigt. Gerhard Schöne, der christliche Liedermacher, erinnert daran, wenn er zum Beispiel den Choral Schönster Herr Jesu einfach umdichtet. Sweet little Jesus, Fernsehkanäle mixen aus dir ihren Superstar. Kreischende Massen, klingende Kassen, gigantischer als letztes Jahr. Putziger Jesu, Werbestrategen stylen und putzen dich süß heraus, wollen dich glasieren, tot konservieren als Brüderchen der Mickey Maus. Gott, Jesus, das Heilige. Es ist anders. Und es ist viel größer, als ich immer dachte. Und dennoch sehen wir am Schluss das Morgenrot leuchten. Ähnlich wie am Ende von Jakobs Kampf, nächtlichem Kampf am Jabbok, 1. Mose 32, wo es heißt, da ging ihm die Sonne auf. Und vorhin am Anfang unseres Gottesdienstes, wenn wir uns erinnern, hörten wir im Eingangsspruch aus Psalm 30, Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Ich wünsche uns, dass wir die Gnade Gottes verspüren in all den Krisen und in all dem, was wir durchmachen müssen. Gott ist und bleibt der Herr. Amen.